herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Fit und Fundiert von Primetime Fitness. Hier dreht sich alles rund um Training, Anatomie, Ernährung und Gesundheit. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es um das Thema starke Hände, Vitalparameter, Handkraft. Mein Name ist Thomas Kahne, ich bin Dozent an einer privaten Hochschule. Ich unterrichte dort in den Bereichen medizinische Grundlagen, Trainingslehre und Ernährung. Bei Primetime Fitness arbeite ich nun schon fast 10 Jahre im Bereich Traineraudits und Webinaren. Und an meiner Seite ist, wie schon von anderen Podcasts bekannt, Dr. Felix Söller. Hallo Felix, erzähl uns doch ein bisschen mehr über dich.
Ja, lieber Thomas, vielen Dank für deine liebe Einleitung. Schön, dass ich wieder dabei sein darf heute und herzlichen schönen guten Abend aus München. Mein Name ist Felix Söller, ich bin Orthopäde in München in einer großen Praxisgemeinschaft mit weiteren Partnern. Und unser tägliches Brot ist nun mal das Thema Krafterhalt, Gesundheit, Prophylaxe. Und da ist dieses Thema mit den Händen natürlich ein sehr interessantes Thema, weil das beginnt eigentlich schon bei dem ersten Patientenkontakt. Genau das, was es eben in sich bringt, Händedruck, eine Begrüßung, die für uns Mediziner nicht nur eine Begrüßung, sondern schon auch schon mal einen Einstieg in das Thema sein kann. Und deswegen ist es sehr interessant, was wir da heute draus machen. Mein Bereich ist tatsächlich, ich bin Orthopäde und entsprechend Sportmediziner und habe natürlich eigentlich den ganzen Körper vor mir. Aber was ich tatsächlich auch im operativen Sektor mache, ist die Handchirurgie. Das ist so mein Teil, den ich in der Praxis versorge. Deswegen ist es auch von diesem Blickwinkel vielleicht mal ganz interessant, mal so vielleicht ein paar Aspekte zu beleuchten, was kann man konservativ, wenn wir dann über Erkrankungen oder vielleicht Verletzungen sprechen, was kann man konservativ machen, was ist erfahrungsgemäß drin, was muss man eventuell operativ versorgen. Aber da haben wir sicherlich noch ein kleines Zeitfenster dafür, lieber Thomas.
Auf jeden Fall. Also wie ich jetzt schon gehört habe, Felix, du hast einen eingebauten Dynamometer. Das heißt also, in dem Moment, wo du den Leuten die Hand gibst, dann kannst du schon messen, wie viel Kilo er drückt und dementsprechend auch schon sogenannte Vitalparameter ablesen. Und das ist wirklich interessant. Also ich sag's ganz ehrlich, wenn wir unsere Webinare hier machen, dann bekommen wir immer Vorschläge, Themenvorschläge. Und natürlich hat man mal eine Studie über die Handkraft gelesen und man hat auch schon mal Dynamometer in der Hand gehabt und hat damit auch mal so ein bisschen rumgespielt. Aber dass man sich so richtig ganz vertieft mit der Thematik mal mehrere Stunden auseinandersetzt, Felix, da wird es ja so gehen wie mir. Das ist eher was, wo man sagt, okay, alles klar, gibt es, habe ich schon mal gehört. Aber ich stecke da jetzt nicht so tief drin. Und deswegen habe ich mich natürlich wieder schlau gemacht und habe wieder die Studien gewälzt. Und was mich total fasziniert hat, ist, es gibt, wenn man in PubMed Strange Grip oder Grip Strange eingibt, dann hat man wirklich heute, gerade vorhin noch mal geschaut, damit ich aktuell bin, 54.380 Studien zu diesem Thema. Und eine Studie, die ja relativ bekannt ist, das ist eine Studie, die sogenannte Pure-Studie. Da wurde die Griffkraft als statistisch gesehener besserer Prädikator für Herz-Kreislauf und Gesundheit und die allgemeine Sterblichkeit sozusagen vorgestellt als jetzt zum Beispiel der Blutdruck. Warum das so ist, vielleicht da einen kurzen Einstieg. In der Medizin nutzen wir natürlich, Felix, den Blutdruck, den Puls, die Körpertemperatur, um den Gesundheitszustand zu bewerten. Und die Forschung der letzten Jahre, vor allem, wie gesagt, in dieser Pure-Studie, legt nahe, dass die Griffkraft als 5. Vitalparameter betrachtet werden sollte. Und die Definition ist ganz einfach. Die Griffkraft misst die maximale isometrische Kraft, die eine Person mit der Hand ausüben kann. Jetzt sagt der Felix ja nicht, wenn er sagt, hallo, drücken Sie mal voll zu, ne? Aber man sieht ja schon, wie so ein Händedruck ist. Und es gibt, wie gesagt, sogenannte Dynamometer, wo man also hier wirklich isometrisch die maximale Kraft, wenn man also versucht, sozusagen die Hand zu einer Faust zu schließen, messen kann. Und damit gibt es auch dementsprechend Studien. Und diese Studien, die sind wirklich in The Lancet und was weiß ich, also in gewissen renommierten Zeitschriften auch zu finden. Und bei dieser Studie wurden 140 Teilnehmer in 17 Ländern über mehrere Jahre untersucht. Und das Ergebnis war, dass pro 5 Kilogramm Abnahme der Griffkraft das Risiko angestiegen ist für Tod mit jeglicher Ursache um 16%, der Herztod plus 17%, Schlaganfall plus 9% und Herzinfarkt plus 7%. Und dabei kam raus, dass die Griffkraft dort in dieser Studie ein stärkerer Prädikator für vorzeitigen Tod war als der systolische Blutdruck. Warum das so ist, hat ganz einfach damit zu tun, und da ist der Felix der Profi, wir haben ja auf der einen Seite Muskelmasse und auf der anderen Seite Entzündung. Und es gibt Untersuchungen, da könnte der Felix mir gerne recht geben oder auch nicht, oder sagen, nee, das stimmt nicht. Es gibt Untersuchungen, dass eine höhere Muskelkraft oft mit niedrigeren Entzündungswerten korreliert, das heißt sogenannte Zytokine im Körper. Und chronische Entzündungen sind ja der Haupttreiber, denke ich mal, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wie siehst du das?
Also das Korrelat gibt es selbstverständlich. Man muss vielleicht mal ein ganz kleines Weg ausholen, um zu verstehen, was man eigentlich unter Entzündung versteht. Ich glaube nicht, dass es missverstanden wird. Wir reden nicht von einer bakteriellen Entzündung, dass da irgendwelche Keime in den Körper eingehen und irgendwo ein Abszess bildet, sondern es sind ganz kleine, zu 1000 stattfindende Prozesse in jeder Zelle, fast jeder Zelle, die aber vom Körper repariert wird. Das heißt also, wir haben einen Prozess, das heißt, eine Zelle ist gestresst, wird ausgesetzt von bestimmten Faktoren, die dann Stress auf die Zelle ausüben. So, und die wehrt sich natürlich, die repariert sich. Wenn sie einen Schaden davonträgt, wird sie repariert. Und dieser Reparaturmechanismus ist ja auch letztendlich was Entzündungshemmendes, ne? Bedeutet also, dass wir ständig im Körper Entzündungsprozesse haben, wie der Körper wieder repariert. Und dieses Auf und Ab ist natürlich natürlich ein Energieprozess. Das heißt, wir brauchen Energie dafür. Wir brauchen bestimmte Stoffe dafür, die wir natürlich auch in gesunder Form zuführen müssen. Und jetzt kommt schon der erste Punkt. Wenn ich zum Beispiel Mangelerscheinungen habe, weil ich mich bewusst oder unbewusst schlecht ernähre, dann fehlen mir bestimmte Stoffe, die führen dazu, dass unsere Reparatur-Immunreaktion, die wir im Körper ständig haben, geschwächt wird. Das heißt, bestimmte Stellen des Körpers, die vielleicht eine Entzündung haben, wie normalerweise repariert werden, werden nicht mehr repariert. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel, ist zum Beispiel, ich habe ein Gefäß, einen Schlauch, ein Blutgefäß, das zum Beispiel von innen durch eine bestimmte Zellschicht ausgekleidet ist. Ich möchte jetzt das zum Beispiel aufs Herz übertragen, die sogenannten Herzkranzgefäße. Wenn es da zu einem kleinen Einriss kommt, dann kommen Zellen, die fangen an zu reparieren. Das passiert aber an tausenden von Stellen wahrscheinlich gleichzeitig. Also müsst überall tausende von Reparaturmechanismen stattfinden. Und dafür brauchen wir die Energie, dafür brauchen wir die Vitamine, Nährstoffe und so weiter. So, wenn wir also jetzt diese Reparaturmanagement da nicht mehr haben, dann entsteht ein Defekt in diesem Gefäß und dann kann sich da zum Beispiel, können sich Ablagerungen ansammeln. So, das ist jetzt auch noch nicht schlimm, aber wenn das zu tausendfach passiert und immer wieder an einer Stelle, wird dieses Gefäß immer enger und plötzlich geht da kein Blut mehr durch. Und dann kann zum Beispiel ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt passieren. So, und dann haben wir genau das Korrelat. Das heißt, wir haben jemanden, der zu schwach ist, zu krank ist, der vielleicht zu wenig trainiert, der wenig Nährstoffe hat, der wenig zu sich nimmt, falsch isst, zu falsche Sachen isst und so weiter. Und dann steigt natürlich das Korrelat, dass genau zum Beispiel diese Verletzung, diese Entzündung an dem Gefäß zu einem Herzinfarkt, / zu einem Tod führt. So ist die Statistik zu sehen. Also nicht, dass man es falsch versteht, dass wir Bakterien uns tragen und die müssen wir irgendwie bekämpfen. Natürlich, überall haben wir das an der Haut, überall haben wir kleine Mikroverletzungen etc. Aber die entscheidende Sache ist die, dass unser Körper in seiner Form ein sehr ausgeklügeltes System ist, das perfekt funktioniert, solange in sich keine Störungen auftreten. Er repariert sich selber, aber manchmal ist er nicht mehr in der Lage. Und dann fangen wir an, dass die Entzündung überhand nimmt, dass wir krank werden, dass wir dann vielleicht Diabetes kriegen, zuckerkrank werden, etc. etc. Und das führt dann einfach zu dieser Kaskade, dass die Gefäße nicht mehr gut sind. Dann kriegt unser Bein keinen Sauerstoff mehr. Dann kriegen wir eine Entzündung, dann muss das Bein abgenommen werden und so nimmt es dann seinen Lauf. Das ist das, was man eigentlich daraus lesen kann, dass man sagt, jemand, der eine gute Muskelkraft und Muskelfunktion hat, hat mit Sicherheit auch ein gutes, funktionierendes System und damit meinen wir auch die Kraft in der Hand, weil die natürlich als Korrelat für den gesamten Körper ein bisschen herangezogen wird. Und das ist eben, wo ich immer sage, also die Handkraft ist ja nicht so, dass wenn ich jetzt einen sehr kräftigen Handedruck habe, dass es ein Garant ist, dass ich im gesamten Körper gut bin. Aber es ist eben ein Surrogat, heißt also, man kann es davon ableiten, dass die Muskelmasse des gesamten Körpers auch gut sein muss. Weil ich meine, wir haben selten Menschen, die haben so einen dicken Unterarm und haben so viel Kraft und dann so Bizeps. Also es ist ja oft dann so, dass die auch natürlich einen kräftigen Bizeps haben. Es ist oft so, dass die Steuerung, die wir vom Großhirn, also von unserer Hirnrinde, wo unsere Feinmotorik stattfindet, für die Hände, dass wenn wir die viel benutzen, ja, dass die natürlich auch Interaktionen im Kopf, im Gehirn macht und das fördert natürlich unsere Gehirnleistung auch. Also die neuromuskuläre Übertragung zwischen dem Finger, zwischen der Motorik, unserem Kopf spielt eine große Rolle. Auch die peripheren Nerven zwischen Fingerspitze und Gehirn, das sind alles so Mechanismen, die geben extrem viel Signale durch und das hält uns jung, in Anführungsstrichen, das hält uns fit. Und das bedeutet, wenn wir fit sind, dann machen wir auch mehr Sport, dann sind wir aktiver, dann brauchen wir vielleicht unsere Reserven, die wir haben, also ich sage mal unsere Fettpölsterchen eher auf, die wiederum schädlich sind, weil da entstehen nämlich Hormone, die vielleicht den Körper wieder schädigen etc. Und diese inflammatorischen, also entzündlichen Prozesse, die werden dann durch einen gesunden Körper letztendlich wieder in Schach gehalten. Und das ist eigentlich die große Überschrift drüber, warum wir sagen können, dass eine gesunde und starke Handkraft ein Korrelat für einen gesunden Körper ist, sage ich jetzt mal ganz pauschal.
Genau. Und du hast ja schön erklärt mit diesen, es geht nicht um eine bakterielle Entzündung, sondern es geht um diese Silence Inflammations, diese chronischen stillen Entzündungen, die dann letztendlich in der Summe, und du hast das sehr anschaulich erklärt, in der Summe dann ein Haupttreiber sind, die dann dazu führen, dass halt diese Entzündungen, wenn sie in Blutgefäßen sind, die Blutgefäße verengen, dann nicht mehr die Durchblutung optimal gewährleistet ist und. Und bei ein anderes Indiz, was ja auch ganz wichtig ist, was man sagen kann, Stoffwechsel und Gesundheit, das heißt ein Krafttraining, das sich ja auch in der Griffkraft widerspiegelt, verbessert sozusagen die Insulinsensitivität. Und diese Insulinsensitivität, die senkt natürlich wieder das Risiko für Diabetes mellitus und andere Stoffwechselerkrankungen. Des Weiteren kann man sagen, wir reden ja oft von dem biologischen Alter. Also wir haben ja das kalendarische Alter. Das ist das, wenn man in den Personalausweis reinschaut und sieht dann, ups, so alt bin ich schon. Und dann haben wir ein biologisches Alter. Biologisches Alter heißt ganz einfach, wie sieht es mit unserem Körper aus? Und da ist die Griffkraft, die gilt da als Marker für die Sarkopenie, für den altersbedingten Muskelabbau. Das heißt also, wenn ich einen früheren Verlust an Kraft habe, dann heißt das auch, dass ich eine beschleunigte biologische Alterung habe. Und das kann man in dem Moment messen. Und das ist natürlich jetzt nicht so, dass man sagt, ich muss jetzt nichts machen, ich habe eine gute Griffkraft, sondern man muss da ehrlich sein. Nur so einen Gripper in der Hand zu drücken, das senkt natürlich nicht das Herzinfarktrisiko, nicht magisch im Alleingang, aber die Handkraft, und das hast du sehr schön erklärt, ist ein Indikator, der anzeigt, wie aktiv und belastbar der gesamte Organismus ist.
Das ist richtig. Das ist die wichtigste Information, die unter dieser Überschrift steht,
ja,
ist, dass die Handkraft als Korrelat für einen gesamtmuskulären Aspekt ist. Ja? Das heißt, wir haben, wenn wir trainieren, und mit Hanteln Arbeit und Krafttraining machen, müssen wir, um ein Gewicht zu ziehen oder zu drücken, natürlich unsere Hand schließen, um dieses Gewicht zu schaffen. Das heißt, wir tun automatisch unsere extrinsischen Muskeln, also die Muskelgruppen, die wir am Unterarm haben, inklusive den Muskeln, die in der Hand sind, trainieren und damit tun wir die ja auch steigern und somit haben wir natürlich eine hohe Griffkraft. Wenn ich natürlich untrainiert bin und versuche, 100 Kilo Bankdrücken zu versuchen, dann werde ich das nicht schaffen, weil es wird meine Hand gar nicht halten können. Ja? Oder allein, man kennt ja diese klassischen Farmer Walk. Also das heißt, wir nehmen ein Gewicht, einen Kettleball oder eine Hantel, die wiegt, was weiß ich, 20 Kilo und gehen dann mit zwei Kettleballs durch den, was weiß ich, durch den Fitnessraum. Wenn ich nicht die Kraft hier im Unterarm habe, werde ich die nicht halten können. Also anders gesagt, wenn ich kräftige Beine habe, dann habe ich auch kräftige Unterarme und dann sollte ich auch einen kräftigen Griff haben, abgesehen von bestimmten Krankheiten, die natürlich eine Rolle spielen. Aber dieses Korrelat ist entscheidend, das muss man verstehen. Das ist jetzt nicht so, wie du richtig sagst, ich fange jetzt an und mache jetzt den ganzen Tag diesen hier und dann kriege ich so einen Unterarm, so einen Oschi und habe da hinten so einen Bizeps, dass ich sage, das ist nicht gemeint damit. Ja. Und das wird auch einen Menschen, der so diese Bewegung macht, nicht gesund machen, sondern das ist ja nur ein indirektes Messverfahren, das man tatsächlich mittlerweile in vielen Bereichen, ich nehme aber gar nicht bewusst, in welchen Bereichen man überhaupt dieses Messverfahren anwendet. Allein schon zum Beispiel vor Operationen, vor Gelenkersatzoperationen. Ja, früher hat man da keinen Pfennig drauf gegeben, da hat man solche Parameter nicht beachtet. Ja. Aber jetzt ist es so, dass wenn man einen Patienten in der Klinik aufnimmt, dann ist das ein Teil des Fragebogens oder man bekommt dann eben das Dynameter in die Hand. Und dann misst man den Kraftgrad und kann es halt dann einschätzen, weil eben, so wie du richtig gesagt hast, die sogenannte Sarkopenie, das ist ja der Muskelschwund, die medizinische Definition von Muskelschwund, ist ja jetzt per se keine Krankheit, aber es ist letztendlich ein Leiden, ja. Und ein Leiden heißt, es macht uns Menschen anfälliger, es macht uns Menschen schwächer. Schwächer heißt im Sinne von erhöhte Sturzgefahr, die körperliche Belastbarkeit ist weniger, eine ganze Kette an Möglichkeiten spielt bei der Sarkopenie eine Rolle. Und da wir ja immer älter werden, wollen wir ja auch immer älter fit bleiben. Kein Mensch hat Lust, mit 70 zu sagen, okay, ich gehe jetzt nach Hause und bleibe jetzt, bis ich sterbe, in meinem Sessel sitzen, sondern ich will raus, ich will Sport machen, ich will alles Mögliche machen. Aber dafür brauchen wir irgendwie einen Motor. Und Motor ist halt wahrscheinlich der Muskel.
Richtig. Und du hast ja schon sehr gut erklärt, ein gezieltes Training der Handkraft sorgt einfach dafür, dass wir im restlichen Training auch schwerer und effektiver trainieren können. Weil wenn die Handkraft nicht mehr halten kann, dann kann ich halt die große Muskulatur, sage ich jetzt mal, nicht mehr optimal trainieren. Und das ist wiederum wichtig, um die systemische Gesundheit zu schützen. Und jetzt kann man sich das kann man sich folgendermaßen vorstellen, damit man das so ein klein bisschen mitkriegt, diese neuronale Verknüpfung, die du da angesprochen hast. Das heißt also, wir haben in unserem Gehirn einen Teil, ein riesiger Teil von unserem motorischen Kortex im Gehirn, ist nur für die Hand reserviert. Das heißt also, wenn ich jetzt meine Hände trainiere und Felix, du kennst das von Schlaganfällen, wo dann so Übungen mit den Fingern gemacht werden, da geht es ja im Endeffekt nicht unbedingt darum, nur dass der da den Finger bewegt und den Finger auf den Daumen tippen kann, sondern es geht darum, dass durch die extreme Aktivität im Gehirn, dass da das Nervensystem auf einem viel höheren Level angesprochen wird. Und das ist wiederum das Training, das wir brauchen. Und du hast es angesprochen, das schwächste Glied der Kette. Das heißt also, ein starker Rückenwind, also der Latissimus, ne, den kann ich nicht trainieren, wenn jetzt zum Beispiel die Hände nicht in der Lage sind, den Latzug zu greifen, den Latzug zu halten oder nach der 8. Wiederholung die Hand schon aufgeht. Das heißt also, auch hier ist das sehr wichtig, dass wir da eine gute Kraft haben. Und wir unterscheiden, und das hast du ja schon sehr gut angesprochen, da geht es ja nicht nur um die Muskeln der Finger, sondern es geht ja darum, dass wir unterscheiden einmal, es gibt so intrinsisch, also Muskeln der Hand und extrinsisch Muskeln im Unterarm. Und wir haben eine kinetische Kette. Und das könnt ihr selbst mal ausprobieren. Ihr müsst einfach nur mal ganz fest eine Faust spannen. Und in dem Moment, wo ihr die Faust ganz fest zusammendrückt, dann spürt ihr, dass sich der Bizeps anspannt, der Trizeps anspannt. Man spürt vielleicht sogar, dass man im Schultergürtel anfängt anzuspannen, dass die Schulter-Brustmuskulatur angespannt wird. Das heißt, ein starker Griff, der feuert so neuronale Signale, die dann diese gesamte Kette aktivieren. Und das ist immer so, Felix, du kennst das. Früher gab es mal so Übungen, wo man gesagt hat, man hängt sich einfach fest und greift sich an eine Klimmzugstange und hängt sich aus. Und irgendwie hat aber das doch nicht funktioniert. Das hat einfach damit zu tun, dass diese neuronale Kette, die da aktiviert wird, dass die einfach dafür sorgt, dass durch die Anspannung der Muskulatur ich meine passiven Strukturen gar nicht richtig aushängen kann.
Ja. Richtig, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel dieses klassische Aushängen, das Patienten oft so vermitteln, an sich erkläre, dass man eigentlich gar keine Entlastung kriegt, weil man, und da ist ja unser Gehirn schon wieder sehr evolutioniert oder revolutioniert in der Evolution, weil wir eben, wenn das Gehirn das Signal bekommt, schließ deine Hände, umgreife was, du musst es festhalten, dann gibt es einen gewissen Automatismus und das ist genau diese Kette. Das heißt, von der Hand bis eigentlich zur Schulter, Schulterblatt, Pektoral, Brustmuskel, wird dann angesteuert. Das Gehirn sagt, okay, wenn die Signalgeber mir das sozusagen auffordert, dann bedeutet, er muss was umgreifen, um sich zu halten. Und dann ist dieser Automatismus über die gesamte Kette gehend und das ist ja dann eben kaum unterbrechbar. Also man kann nicht sagen, okay, ich spanne jetzt nicht den Bizeps an. Das kann ich vielleicht in gewissem Maße, aber man merkt, man kriegt diesen Tonus dann nicht raus. Und das ist ja dieses Unglaubliche, was unser Gehirn macht, diese Mischung aus einer willkürlichen, also ich entscheide jetzt meine Faust zu schließen und dann einer unwillkürlichen Kettenreaktion, die wir nur bedingt unterbrechen oder eigentlich gar nicht unterbrechen können. Und das finde ich immer bemerkenswert. Und das ist ja oft genau das Problem bei einem Schlaganfallpatienten, wo eben dann dieses Areal kaputt geht durch einen Sauerstoffmangel oder durch eine verstopfte Arterie oder weil eine Arterie geplatzt ist. Und dann ist eben es gar nicht möglich, dass er zum Beispiel überhaupt ein Gewicht in die Hand nimmt. Nicht, weil er die Faust nicht schließen kann, weil er sonst die ganze Kette nicht mehr ansteuert. Oder weil dann eben andersrum der Faustschluss nicht möglich ist und durch diese Kettenreaktion der ganze Arm nicht mehr richtig funktioniert. Also das ist schon auch mit ganz schlimmen Krankheiten verbunden, ja. Oder mit diesen ganz, ganz hässlichen Sachen wie ALS, das ist die Amyotrophe Lateralsklerose, ist eine sehr, sehr schreckliche neurologische Krankheit, bei der unsere bestimmte Nervenareale kaputt gehen und degenerieren und dabei dann immer eine aufsteigende Lähmung, die dann zum Beispiel aus der Peripherie, aus der Hand dann langsam hochsteigt. Also es gibt schon sehr unschöne Sachen, die genau das widerspiegeln, was unser Körper eigentlich perfekt macht. Ja. Und da können wir stolz drauf sein. Ja.
Ja, und das Verrückte ist ja, das funktioniert, ohne dass man drüber nachdenkt.
Genau.
Also wir können ganz klar sagen, als Kernbotschaft, die Hand ist kein isoliertes Werkzeug, sondern das Endglied einer Kraftkette, die in der Körpermitte eigentlich beginnt.
Ja.
Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als wir angefangen haben, so in der medizinischen Trainingstherapie, Impingements in der Schulter zu behandeln, dann hast du nur Außenrotation, Innenrotation gemacht und sonst nichts. Und dann irgendwann hat man einfach mal geschaut, ne, wenn die Hand nicht richtig arbeiten kann, dann kann auch der Schultergürtel kann nicht mehr richtig arbeiten. Und deswegen ist es so, dass wenn man manchmal so ein bisschen ansteht mit den Übungen, die man mit dem Kunden macht und dann einfach mal mit dem Dynamometer einfach mal die Griffkraft misst und stellt dann fest, der hat ja ganz schwache Hände und fängt dann an, einfach mal die Griffkraft zu trainieren, dann kann es sein, dass sich das Impingement in der Schulter, dass das dann weniger wird. Und du kennst das ja mit diesen Krankheitsbildern, wo wir also Epicondylitis haben, ob das jetzt Tennis oder Golfarm ist, dann haben wir ja eigentlich eine Überlastung von Muskeln, die ja letztendlich mit der Hand zu tun haben.
Genau, das ist immer interessant, wenn man zum Beispiel einen Patienten sieht, der sehr lange einen Tennis- oder Golfarm, vielleicht nur zur Erklärung, was das ist. Wir haben auf der Innenseite eine Muskelgruppe, das sind die sogenannten Flexoren, diese Hand nach unten klappen, also auch den Faustschluss mitmachen. Das heißt, wenn man die Faust schließt, sieht man, wie man den Muskelbauch anspannt und wie hier letztendlich was ankommt. Wir haben auf der äußeren Seite die Extensoren, die die Hand nach oben, also eher öffnend, aber auch das Handgelenk stabilisieren. Und diese setzen sozusagen an der Außenseite an der radialen Seite. Und das ist dann der Tennisarm, Tennisarm, Golferarm. Wenn wir jetzt also eine chronische Überlastung haben und zu viel an diesen Sehnenansatz ziehen, dann gibt es dort ganz kleinste Mikroverletzungen, die dann, weil der Sehnenansatz sehr schlecht durchblutet ist, kaum selbst heilen. Das ist ja unser Problem. Unser Körper, wie schon am Anfang, repariert sich eigentlich ständig und eigentlich überall. Außer wenn es wirklich irgendwelche schlimmen Krankheiten, Tumoren etc., die nehmen wir jetzt mal aus. Also heißt, wir haben dort eine Entzündung, die versucht der Körper zu reparieren, vorausgesetzt, er hat seine Reparaturzellen, seine Reparaturarmee, die muss also dahin kommen. Wenn wir jetzt den Tennisarm nehmen, also hier, da haben wir eine Verletzung, die ist in so kleinem Bereich, die tut weh, weil wir zum Beispiel viel gegriffen haben, vielleicht rotiert haben, wir haben was gezogen, wir haben den ganzen Garten der Oma ausgegraben oder wir haben den ganzen Boden bei der Oma rausgerissen zum Renovieren oder irgendwas haben wir gemacht und dann fängt es an weh zu tun. So, durch diesen ständigen Zug kommt es zu einer Mikroverletzung. Jetzt haben wir das Problem, dass zwischen dem Knochen und diesem Sehnenstück und dem Muskelansatz, das sind vielleicht so 3-4 Zentimeter, ganz schlechte Gefäße sind. Das heißt, wir kommen gar nicht in den Genuss, dass dort die Reparaturzellen ankommen und es kommt zu einer Chronifizierung. Dieses Stück Sehne tut sich nicht reparieren. Und dann haben wir einen Tennisarm, wenn der über eine gewisse Zeit lang wehtut. Also haben wir das Problem, Schmerzen, Aua, Mikroverletzung und dann haben wir das Thema, dass wir dann eben den Faustschluss, in dem Fall innen oder wenn die Handöffnung oder das Greifen um das Ziehen, eben außen spüren. Das merken wir allein schon morgens, wenn wir die Kaffeetasse in die Hand nehmen und wir können sie nicht mehr annehmen, weil es so weh tut, dass sie uns fast rausfällt.
Ja. Das sind diese sogenannten extrinsischen Muskeln, wie man so schön dazu sagt. Und das kann man sich vorstellen, die großen Muskeln am Unterarm, die bewegen die Finger wie so eine Marionette, die an langen Fäden hängt. Und die langen Fäden sind in dem Moment halt die langen Sehnen. Und dann haben wir noch die kurzen Muskeln, also die kleinen Muskeln, die sich direkt in der Handfläche befinden. Und da ist ja dann die Handchirurgie ein ganz wichtiges Thema, wo es darum geht, hier die Feinmotorik, die Stabilität zu haben. Und dann haben wir noch unseren Daumen. Der hat ja was Besonderes. Der macht nämlich ca. 40-50% von unserer Handfunktion aus. Das unterscheidet uns auch in dem Bereich, einer der Hauptmerkmale, der uns von den Affen unterscheidet, dass wir also mit dem Daumen greifen können. Und wenn wir den Daumen nicht hätten, dann könnten wir nur haken. Das heißt also, wir hätten mit dem Finger eigentlich nur einen Haken. Und wir machen oft so ein kleines Ding in der Trainingspraxis, um den Leuten zu zeigen, was das ausmacht mit dem Daumen. Dann geben wir uns einfach mal die Hände und sagen, drück mal zu, so fest du kannst. Ne? Und dann merkt man, wow, der hat schon ganz schön Kraft. Und dann soll er den Daumen an der Hand anlehnen und soll dann wie so ein Haken die Hand greifen und soll dann mal zudrücken. Und dann merkt er sofort, bumm, da ist keine Kraft mehr da. Und das ist zum Beispiel wichtig, wenn ich jetzt die Griffkraft brauche, und da hast du ja schon sehr gut erklärt, wenn ich die Griffkraft brauche, damit ich maximal zupacken kann, dann brauche ich natürlich auch die Kraft, die Daumenkraft, damit ich dementsprechend auch eine Stabilität aufbauen kann.
Und das ist ja auch der Grund, warum jemand, der zum Beispiel seinen Daumen verliert, durch einen Unfall oder durch was auch immer, eigentlich eine funktionslose Hand hat. Das heißt, nur dieser Mensch, der wird seine Hand nie wieder einsetzen können. Und das ist auch, warum zum Beispiel in der rekonstruktiven Chirurgie, also wenn jemand zum Beispiel durch eine schwere Verletzung seinen Daumen verliert, ist nicht mehr, also er muss abgenommen werden, dann ist es zum Beispiel so, dass man einen Ersatz braucht. Und das klingt jetzt makaber, aber als Ersatz dient vielleicht ein anderer Finger oder der Großzeh, dass man wirklich sagt, man könnte zum Beispiel auf den Ringfinger verzichten und würde den dann anstelle des Daumens sozusagen transplantieren oder den Daumen, sprich mit dem Großzeh. Also nur, dass man sagt, da sind die Mediziner auch schon ganz, die wissen schon, jemand, der seinen Daumen verliert, wie du sagst, der kann nichts mehr machen. Ich könnte nicht mal meine Flasche halten hier, wenn ich jetzt hier versuch's gerade, aber das ist jetzt, weil sie leer ist. Aber ich könnte sie nicht aufmachen. Also nur zum Verständnis, ohne Daumen, das merkt man dann, wenn man zum Beispiel eine Entzündung im Daumengelenk hat und man kann nicht mehr zugreifen, allein dann merkt man, dass man eine extrem schlechte Handfunktion hat. Und das habe ich täglich bei mir, Daumen, Grundgelenk oder Sattelgelenkarthrose. Wir haben ja hier das Sattelgelenk, was ja ein sehr interessantes Gelenk ist, und diverse andere Geschichten, was es bedeutet, wenn man da mal Schmerzen hat und man nicht mehr zugreifen kann, was das im Alltag bedeutet. Allein die Anziehen einer Hose und die Hose sozusagen hochzuziehen, geht schon gar nicht mehr. Und da ist der Daumen dran zum Glück, ja.
Ja, und wie gesagt, in den ganzen Studien, die ich mir da angeschaut habe, da war auch noch eine Studie drin, da geht es genau um das Thema Handarthrose, ne? Und da siehst du dann wirklich, wenn die Griffkraft nachlässt, dass das auch ein Indikator ist, wie weit in dem Moment dann auch oder wie stark das Risiko ist, dass diese Handarthrose in den nächsten Jahren richtig massiv wird. Ja. Jetzt gibt es ja Gott sei Dank Übungen dafür. Und jetzt werden wir mal versuchen, da ein paar Übungen vorzustellen. Das heißt also, die erste Übung ist ganz einfach. Da geht es um das maximale Zupacken. Und das kann man also, wie gesagt, mit sogenannten Handgrifftrainern kann man das machen. Da geht es ganz einfach darum, dass man diesen Gripper, also diesen Dynamometer, dass man den so mit der Unterseite in diesen Schenkel der unteren Handlinie legt und dann versucht, die Faust oder eine Faust zu machen, das heißt fest zuzugreifen und das dann eine Sekunde zu halten und dann wieder langsam zu öffnen. Warum macht man das? Da geht es darum, dass man die maximale Rekrutierung der Muskelfasern aktiviert und das macht man dann ungefähr so 3 bis 5 Sätze, 5 bis 8 Wiederholungen. Und das ist richtig schwer. Das heißt also, hier geht es wirklich darum, durch dieses schnelle Zugreifen eine Sekunde zu halten, wieder dafür zu sorgen, dass wir ganz viele Muskelfasern zur gleichen Zeit rekrutieren. Und wir reden hier von einer Hirnaktivierung über den Arm bis sozusagen in die Hand. Das heißt, es ist nicht nur einfach ein Unterarmtraining, sondern da geht es wirklich auch um die Aktivierung im Gehirn. Und das ist zum Beispiel eine Übung, die man macht. Die zweite Übung, da hast du ja schon so ein bisschen was drüber erzählt, das ist halt diese Ausdauer, dieses Ausdauerhalten. Und da ist, wie gesagt, ein Farmer's Walk sehr gut. Da geht es einfach darum, dass man schwere Kurzhanteln oder Kettlebells in die Hand nimmt. Und jetzt ist es wichtig, dass man die nicht in den Finger hängen lässt, so wie man das manchmal sieht. Das heißt, die Finger, man hat keinen festen Faustschluss, sondern man hat die Faust nur so fest, dass es nicht ausfällt. Und hier ist es jetzt so, dass zum Beispiel die Faust, die Handfläche, das Ganze fest umschließt. Man steht Brust raus, Schultern stabil, macht man die Bewegung und es gibt dazu auch noch sogenannte Fat Grips, das heißt also, das sind Verdickungen, die dafür sorgen, dass der Griff dicker ist und somit kann ich weniger mit den Sehnen passiv einhaken. Das heißt also, jetzt müssen die Muskeln 100% arbeiten und ich weiß, wir haben bei Primetime in den Studios, habe ich sowas schon mal gesehen. Das heißt, es gibt also bei uns in den Studios diese Fat Grips, wo du dann den Durchmesser sozusagen vom Griff vergrößerst. Und da ist das Ziel, dass man das so 30 bis 45 Sekunden halten kann. Und jetzt kann man ja dabei gehen oder einfach nur das Ganze halten. Das wäre also da eine gute Möglichkeit. Die dritte Übung, das ist der sogenannte Pinch Grip oder Zangengriff. Da Manchmal wird das auch Plate Pinch genannt. Das heißt, ich nehme einfach zwei Hantelscheiben, die können 5 Kilo, die können 10 Kilo schwer sein, und ich halte die nur zwischen den Daumen und den Fingern. Das heißt, ich greife von oben, greife ich die Hantel wie so eine Zange und versuche dann, diese Hantel sozusagen, ohne dass ich die Handfläche benutze, anzuheben und dann so lange wie möglich zu halten. Warum ist das wichtig? Da haben wir nämlich genau das, wo wir gerade drüber geredet haben, dass der Daumen isoliert und die kurzen Handmuskeln, dass die hier besonders aktiviert werden. Und Felix, du hast mit Sicherheit schon Kletterer bei dir in der Praxis gehabt, die vielleicht einen Kapselriss hatten in den Fingern, weil sie halt beim Klettern sich da überlastet haben. Und wenn man sieht, was die mit ihren Fingern leisten, was die für eine Kraft haben, das ist schon sehr beeindruckend.
Ja, das ist natürlich auch ein besonderer Sport, der davon lebt, mit den Händen, mit den Fingern zu greifen. Und die haben natürlich eine unglaublich ausgeprägte, also intrinsische, sprich in der Muskulatur, in der handverbindlichen Muskulatur und natürlich anhängend am Unterarm. Das ist sicherlich eine Sportlergruppe, wo ich persönlich sage, dass es vielleicht eine Ausnahmesituation ist, weil die haben natürlich auch entsprechend einen starken Griff. Und das ist vielleicht jetzt ein bisschen ein hinkender Vergleich zu sagen, dass die alle deswegen jetzt länger leben und 120 Jahre alt werden. Aber sicherlich ist es natürlich eine Sportart, wo man sagt, das ist schon für die Unterarmmuskulatur extrem gut. Auch die können mal einen Tennis- oder einen Golferarm kriegen oder einen Schnappfinger oder können mal Arthrose in der Hand kriegen. Also es schützt zwar keinen, aber es ist sicherlich in dem Fall von Vorteil, weil sie eben genau diese Übungen, die du so schön aufgezählt und erklärt hast, machen kannst. Und es ist natürlich klar, dass das Übungsspektrum ist begrenzt. Also hier gibt es nicht irgendwie 50 verschiedene Maschinen, die man machen kann. Ja, es gibt eben die Möglichkeit durch das Greifen, durch das sozusagen wie eine Pinch heißt, der Zwicken letztendlich, also sprich wie so eine Zwickzange zu arbeiten und diesen Griff, und das ist auch vielleicht ein guter Hinweis, weil ich sehe manchmal auch im Studio dann Leute, die machen das wahrscheinlich gar nicht bewusst, um den Arm oder die Hand zu trainieren, sondern weil sie einen Farmer's Walk machen, um die Beine zu trainieren. Dann müsste man eigentlich sagen, Leute, wenn ihr es richtig macht, dann habt ihr die Beine und die Hände und Arme trainiert. Und das ist dann im Prinzip tatsächlich so, dass man das aktiv umschließen muss und halten und nicht nur einhängen, so nach dem Motto, das gerade noch, bevor es rausrutscht. Das ist richtig, weil das merkt man auch. Also ich finde, man merkt zum Beispiel, wenn man trainiert und hat einen extrem festen V-Schlutz und konzentriert sich auf den, dann merkt man auch, wie eigentlich die Unterarmmuskulatur logischerweise automatisch mit trainiert wird. Ja? Und da brauche ich nicht noch diese Drehstange machen, ja, wo ich vielleicht explizit noch so eine Hantelscheibe hochdrehe und wieder runterdrehe, weil mit dem richtigen Training bekomme ich die entsprechend kräftigen Unterarme. Und deswegen ist das für mich immer ein bisschen mit ein bisschen Cleverness mittrainieren, und du hast gleich ein paar Sachen abgedeckt, ja.
Ja. Wir kommen auch noch auf so Hilfen, die man da oft einsetzt. Da spreche ich noch kurz drüber. Jetzt haben wir Übungen gemacht, die Flexion, das heißt also, die das Zugreifen, die Faust sozusagen oder alles, was im Alltag mit Greifen, Beugen zu tun hat, trainieren. Jetzt brauchen wir natürlich auch die Gegenspieler, sprich die Strecker, um das Handgelenk gesund zu halten. Und da gibt's zum Teil Trainingsgeräte dafür. Aber man kann das auch machen, wenn man ein Gummiband um die gestreckte Hand rumlegt und dann alle 5 Finger sind da eingewickelt. Und jetzt versucht man so weit wie möglich die Finger gegen den Widerstand zu spreizen. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Wir hatten in der medizinischen Trainingstherapie hatten wir so einen kleinen Ball. Da war dann so ein Gummikonstrukt drin. Da konnte man über jeden Finger, konnte man da so ein Gummi ziehen und über den Daumen. Und dann hat man dann die Finger auseinandergezogen und hat damit auch trainiert. Da hat man dann so Wiederholungszahlen, 15 bis 25. Und da merkst du dann auch ein deutliches Brennen im Unterarm. Also das wäre zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit, wie man das Training dann dementsprechend noch abschließt. Wichtig ist, um das direkt umzusetzen, dass man vielleicht beim Training mal Zughilfen weglässt. Also bis es absolut nicht mehr anders geht, klar. Dann nach dem Training vielleicht diese Blade-Pinches macht, ne? Und abends auf der Couch, da kann man noch ein bisschen mit dem Gummiband das Spreizen machen für die Balance. Und damit hast du eigentlich schon mal ganz gut trainiert. Nur hier muss man ein klein bisschen aufpassen. Felix, wenn ich nämlich zu viel mache, dann kommt es zur Überlastung der Sehne. Und dann stehe ich am nächsten Tag bei dir in der Praxis und sage, ich kann meine Hände nicht mehr bewegen, weil ich ganz einfach meine Sehne überlastet habe. Und da muss man, kann man das vielleicht so vergleichen, so wie mit den Pferden, ne? Die Muskeln, die sind so Heißblüter. Das heißt also, die werden extrem gut durchblutet. Und bei den Sehnen ist es aber anders. Das sind Kaltblüter. Und deswegen brauchen die wahrscheinlich viel länger, um sich an die Belastung zu gewöhnen.
Das ist auch richtig, weil wir wissen ja auch, dass man Sehnen trainieren kann, ja, nicht nur in Dehnung bringen, weil oft haben wir das Problem, was, wenn es sich um Entzündungen handelt, dann verkürzt sich meistens das Sehnengewebe, was dann eben zu einer Funktionseinschränkung, man kennt es vielleicht aus der Achillessehnenregion, wo man sich zum Beispiel nach einer Achillessehnenverletzung oder Entzündung eine Verkürzung einfängt. So, und dann fängt man an, die Sehne wieder zu dehnen. Also auch die Sehnenzellen sind in der Lage, sich wieder etwas zu spreizen. Aber sie haben natürlich einen ganz anderen Stoffwechsel. Ja, sie haben eine ganz andere Durchblutung. Das bedeutet, in die Sehne selbst kommt so gut wie gar nichts rein. Es ist viel Diffusion, viel wird von außen nach innen sozusagen reintransportiert, aber nicht über Gefäße, sondern über Saugphänomene etc., sodass man sagen muss, dass Sehnen sehr viel langsamer trainiert werden können. Dagegen ist der Muskel, wie du schon richtig gesagt hast, eigentlich so der Turbomotor, der wird trainiert. Die Muskelzellen merken sich das und denken sich, oh, nach der fünften Wiederholung, da muss ich jetzt ein bisschen mehr Muskelmasse aufbauen, weil ich habe keinen Bock, dass ich immer schwach bleibe. Und so baut sich der Muskel entsprechend auf. Und das ist ja auch der Grund, warum es immer sinnvoll ist, die Übungen zu wiederholen, diesen Memory-Effekt zu haben, weil ich mir denke, der Muskel hat ja kein eigenes Gehirn, aber der merkt sich bestimmte Beanspruchungen und sagt, wenn ich jetzt jede Woche viermal an Bizeps trainiere, dann möchte ich eigentlich nicht so angestrengt werden, also muss ich mehr Muskelzellen bilden, um mehr Muskeln zu haben, dann verteilt sich das auf mehr Muskeln, also bin ich nicht mehr angestrengt. Ja, und so baut sich der Muskel auf. Bei der Sehne ist es eben nicht so, dass man sagt, man trainiert die Sehne und sie wird irgendwie dicker und stärker. Sie wird zwar in der Stabilität besser, das heißt, man kann schon auch eine Sehne trainieren, aber sie wird deswegen nicht größer und nicht voluminöser. Die bleibt in der Form, aber sie wird strapazierfähiger. Und das ist der Grund, warum man zum Beispiel immer langsam anfangen muss. Ja? Und das ist eine Pauschalaussage für den Sport. Aber oft ist es so, dass jemand, der zum Beispiel jetzt sagt, hey, mich treibt es jetzt gerade raus und ich möchte jetzt auf einmal Halbmarathon laufen, und ist voll motiviert und fängt an zu laufen, dann ist es nicht verwunderlich, wenn der zum Beispiel nach dem dritten Training eine Achillessehnenreizung hat. Ja, aber die Sehne hat sich nicht dran gewöhnt. Also muss er lernen, die Sehne langsam daran zu bringen. Das Gleiche haben wir in den Händen. Wenn wir jetzt anfangen, sagen, hey, super, tolles Event heute, tolles Webinar, ich gehe jetzt sofort ins Primetime, holen wir die 32 Kilo Kettleballs und laufe dann 50 Mal durchs Studio, dann werde ich am nächsten Tag meine Hände nicht mehr bewegen können. Und dann sind wir genau da, wo du richtig gesagt hast, das ist der Moment, wo die Sehnen sich dran gewöhnt werden müssen. Und das ist meiner Ansicht nach ein ganz, ganz schmaler Pfad. Sehnen können sich sehr schnell reizen. Gerade an den Händen haben wir das Problem. Wir haben an jedem Finger haben wir zwei Beugesehnen. Eine lange, eine kürzere, die jeweils das Endglied oder das Mittelglied einkrümmen. Das gleiche Spiel haben wir auf der streckseitigen, also auf der oberseitigen Seite. Und da können bestimmte Bereiche, wo die Sehnen zum Beispiel geführt werden, wir nennen die Ringbänder, das sind so kleine Tunnel oder so kleine Bändchen, ja, kann es Entzündung kommen. Es tut dann tierisch weh, man kann den Finger nicht mehr bewegen oder das Gelenk schwillt an. Ja, das sind so Momente, wo man sagt, da hat das Gelenk oder die Sehne zu viel Stress abbekommen und da haben wir dann die Entzündung, die wir dann wahrscheinlich durch ganz langes Warten und oder durch ärztliche Hand wieder wegbekommen.
Genau, und mit diesen, wie lange das dauert, dass man vielleicht da mal so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, wenn ich zum Beispiel, ich brauche, um die Sehne an das Training anzupassen, das ich jetzt beim Muskel habe, kann ich sagen, der Muskel, der hat nach einem Monat, hat der schon einen Stand aufgebaut, da braucht die Sehne 3 bis 6 Monate, bis sie sich an diese Steigerung von der Muskulatur angepasst hat. Das heißt, es ist circa 7 bis 10 Mal langsamer. Und das passiert dadurch, dass die Sehne ja, wie du gesagt hast, wird ja schlecht durchblutet oder an gewissen Stellen kaum durchblutet. Das heißt also, sie besteht primär aus Kollagenfasern. Beim Training entstehen Mikroschäden, genauso wie das in der Muskulatur ist. Das ist ja auch gut, aber ich brauche ungefähr 36 bis 48 Stunden, wo also Kollagen abgebaut wird, bevor der verstärkte Aufbau beginnt. Und der Fehler wäre, wenn ich jetzt direkt jeden Tag anfange, schwere Griffkrafteinheiten zu trainieren, dann würde ich diese Aufbauphase unterbrechen. Die Sehne würde strukturell schwächer werden und während der Muskel stärker wird, wird das so lange gehen, bis die Sehne streikt und dann sind sich beim Felix in der Praxis, hab die Hände so und sag, ich kann dir die Hand nicht geben, weil ich habe so viel Schmerzen. Das funktioniert nicht. Und du hast das ja sehr gut erklärt. Wir haben diese Ringbänder und da habe ich dann nachher ein sogenanntes Karpaltunnelsyndrom mir dann schön entsprechend mit antrainiert. Ich habe durch die Schwellung, durch Überlastung, habe ich natürlich dann dementsprechend die Schmerzen. Und deswegen der ja, Praxistipp von mir, also ein sogenannter Low-Intensity-Start. Das heißt also, ich beginne das Handgelenktraining im ersten Monat, vielleicht mit höheren Wiederholungszahlen, trainiere ich 15 bis 20 Wiederholungen. Das fördert die Durchblutung, das schmiert die Sehne ein bisschen, ohne dass sie mechanisch überlastet werden. Dann sollte man sogenannte Deloaded-Wochen machen. Das heißt also, alle 4 Wochen sollte die Intensität des Handtrainings auch mal halbiert werden, damit die Kollagen-Gewebestrukturen, Gewebestrukturen Zeit haben, sich zu regenerieren. Und man muss immer unterscheiden, wenn man so einen Schmerzcheck macht, ein guter Schmerz, das ist eher so das Brennen im Muskel, ein schlechter Schmerz wäre ein stechender Schmerz im Gelenk oder am Sehnenansatz am nächsten Morgen, das wäre dann eine Überlastung.
Vielleicht noch am Rande, was ich ganz häufig sehe, ist auch diese klassischen Morgensteifigkeit der Finger. Da kommen ja auch viele Patienten und das hat jetzt vielleicht nicht was mit dem Training zu tun, aber vielleicht nur mal am Rande. Klar, Arthrose spielt eine Rolle, auch diese genetische Disposition, wie diese sogenannte Heberten- oder Bouchard-Arthrose. Das sind Arthrosen der kleinen Fingerendglieder oder Endgelenke, Mittelgelenke. Das mal ausgenommen. Oft ist es so, dass es eben keine Arthrose ist, sondern so eine Art entzündliche Reaktion sein kann. Da muss man mal abwägen. Klar, rheumatoide Räume, rheumaähnliche Erkrankungen. Aber auch, und das sehe ich immer häufiger, oder es fällt mir immer häufiger auf, auch bei klassisch Frauen, so 50 Jahre, 55, manchmal auch früher, die so in die Prämenopause, Menopause oder Postmenopause, also um die Wechseljahre herum zu mir kommen. Und da habe ich mich auch mal gefragt, warum haben denn diese Frauen denn solche Fingerschmerzen? Die haben morgens, die können nicht die Finger schließen, sie sind teilweise geschwollen, aber jetzt nicht unbedingt optisch, sondern sie haben diese Steifheit, ja, das Steifigkeitsgefühl. Und da hat mir mal ein sehr weiser Endokrinologe, also ein Hormonspezialist, den habe ich dann mal irgendwann getroffen und gefragt und gesagt, naja, es ist relativ simpel, denn es gibt unglaubliche Verschiebungen in diesem Zeitraum, also im Klimakterium, sprich in den Wechseljahren, gerade Östrogenabbau, Östrogen fällt runter und so weiter. Und das führt dazu, dass diese Kollagenzusammensetzungen sich drastisch schlagartig verändern. Und an den großen Gelenken merken wir es nicht, weil da sind wir beweglich. Da merken wir nicht unbedingt, wenn das Knie steif ist, aber gerade an den kleinen Fingern. Also das heißt, nichtsdestotrotz anschauen erstmal, was für eine Ursache hat es. Aber auch da muss ich zum Beispiel sagen, wenn dann weibliche Patienten kommen, die ich dann darauf hinweise und die gehen dann zu ihrem Frauenarzt oder zum Endokrinologen und kriegen dann im Prinzip eine, ich sage jetzt mal, eine Hormonersatztherapie etc. Die Sachen werden wieder gut. Also das sollte man vielleicht als kleinen Reminder mitnehmen, falls man betroffen sein sollte, auch mal das Thema zu überprüfen und nicht zu scheuen, dass man sowas anspricht und nicht sagt, ja gut, das ist halt so, dann mach mal halt nichts draus.
Ja, sehr gut. Ein sehr guter Tipp. Dann, ein praktischer Part noch, Zughilfen. Das ist ja immer ein Thema, wird man im Studio ständig angesprochen, soll ich Zughilfen verwenden, ja oder nein? Man sieht ja dann dementsprechend, ist schon fast in der Dusche, benutzen die eine Zughilfe. Das heißt also, auch hier ist es so, Zughilfen, die sorgen ja dafür, dass diese neuronale Ansteuerung der Hand abgeschaltet wird. Und deswegen sollte man Zughilfe nur dann einsetzen, wenn man schwerste Sätze trainiert. Und den Rest sollte man versuchen zu greifen. Das heißt also, auch hier geht es darum, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt eine Krafttestung mache, ich habe ein sehr schweres Gewicht und da, dass man dann sagt, okay, da ist vielleicht die Hand dann der limitierende Faktor, dann würde ich in dem Moment vielleicht fürs Testen eine Zughilfe verwenden, aber den Rest vom Training würde ich immer versuchen zu greifen. Und was man auch sieht, und vielleicht hast du da auch ab und zu mal einen Patienten bei dir in der Praxis, wenn ein Kraftsportler, die kriegen ja oft so Klauenfoden, ne? Weil die haben halt verkürzte Beuger, aber die Fingerstrecker, die Extensoren, die sind vernachlässigt. Und da sollte man auch wieder darauf achten, dass man nicht nur das Zugreifen, sondern auch das Handöffnen ab und zu mittrainiert.
Ja, gebe ich dir recht. Es ist immer Agonist, Antagonist. Also sprich, wir haben immer zwei Muskelgruppen auf der Unter- und der Oberseite. Und die hat uns der liebe Gott oder die Evolution geschenkt, je nachdem, von welcher Perspektive man das betrachten möchte. Also das hat ja einen Grund. Ja. Und wenn man eine Seite falsch trainiert oder gar nicht trainiert, wird die sich zurückentwickeln. Und dann haben wir eine Dysbalance. Das ist an der Schulter nicht anders wie am Knie. Habe ich zu starke Abduktoren, also Armheber, komme ich in das Impingement rein, kriege ich ein zu enges Schulterdach. Also brauche ich die Adduktoren wieder, die müssen wieder. Das heißt, diese Balancen, und das hat bei der Hand was ganz klar. Und ich meine, du musst schon leider schmunzeln, weil ich denke gerade an ein paar Jungs bei uns, die wirklich, ich meine, die Kettlebells wahrscheinlich mit einem Kleinfinger heben können. Ja, diese filigrane Feinmotorik, die wir in die Wiege gelegt bekommen haben mit unseren Händen und Fingern, das hat einen Grund. Und wir werden im Alter alle steifer und steifer. So, damit werden wir manchmal gar nichts dagegen tun können. Das ist ein natürlicher Prozess. Aber wenn ich schon in jungen Jahren diese Steifheit habe, wie will ich das dann mit 70, 80 haben? Dann werde ich mich gar nicht mehr irgendwo kratzen können, ohne dabei mir die ganze Brille vom Gesicht zu reißen. Also man muss sich immer ein bisschen schon Gedanken machen, ob man wirklich so blind da durchgeht und einfach nur stupide einfach nur zugreift, denn du sagst es richtig, denn diese Streckung hat ja was ganz Wichtiges zu. Diese Feinmotorik ist ja durch Öffnen und Schließen der Hand entstanden. Und wenn ich nur schließen kann, habe ich keine Feinmotorik mehr. Und die ist ganz wichtig, ja, um was aufzugreifen, um irgendwas zu arbeiten. Also das sind so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, wo ich immer denke, da ist man falsch gepolt, wenn man da nicht irgendwo ein bisschen aufpasst. Und diese Clown-Hände, ja, das sind natürlich extreme Verkürzungen. Und gerade die Beugesehnen, ja, die sowieso schon von sich aus sich einziehen, weil die, man nennt es eine Neutralstellung, heißt, es ist eben nicht so, sondern Neutralstellung heißt schon eine leichte Beugung. Das ist jetzt sozusagen eine ausgeglichene Bewegung zwischen der Beugeseite und der Streckseite. So, wenn ich strecke, merke ich einen Zug hier. Das heißt, es ist für die Beugesehnen schon unangenehm. Wenn ich so mache, dann merke ich, die Strecksehnen sind auch. Also, das heißt, der Mittelweg ist sozusagen hier die. Und wenn ich jetzt ständig in einer Beuge halte, dann verkürzen sich die Beugesehnen und die sogenannte extrinsische Muskeln werden natürlich auch kürzer. Das heißt, ich kann dann nicht ohne weiteres meine Finger wieder strecken, weil schon allein der Part zu kurz geworden ist. Und deswegen ganz wichtig zu verstehen, immer wieder gerne mal gesehen, ich weiß nicht, ob man es als Trainingseinheit oder in Stretching macht, aber allein schon das Überdehnen der Hand, der Finger mal nach hinten oder spielerisch einfach mal das Gefühl haben, boah, ich müsste mal die Hände etwas überstrecken. Es sind 5 Sekunden am Tag, die ich vielleicht, wenn ich gerade am PC viel mache oder schreibe, merke, oh, jetzt wäre es mal gut, immer schön die Extensoren, die Flexoren oder umgedreht im Prinzip, die zu dehnen. Das ist für mich ist ein Teil auch des Stretchings, ganz ehrlich, ja.
Ja. Vielleicht noch ein paar Tipps, die auch wichtig sind. Also wie gesagt, ich muss nicht unbedingt ein extra Handworkout machen. Das heißt also, bewusstes Zugreifen, die Langhantel mal richtig festhalten, ist ganz wichtig. Und auch hier nochmal so ein Mythos, schweres Kreuzheben allein reicht für maximale Griffkraft. Das stimmt nicht, weil das damit zu tun hat, beim Kreuzheben trainiere ich ja fast ausschließlich ein statisches Halten. Das heißt, die Hand lernt dabei nicht aktiv zuzugreifen oder die Kraft in den Fingerspitzen zu entwickeln. Und deswegen ist zwar Kreuzheben eine gute Basis, aber für starke Hände fehlt die Dynamik und vor allem die Daumenbeteiligung. Und da brauche ich dann schon ein spezielles Training, um eine maximale Kraft zu haben. Der Mythos 2, viel hilft viel, das haben wir eigentlich schon geklärt, weil der Körper dementsprechend Zeit braucht. Die Sehnengesundheit, Felix, hast du schon gut erklärt, die braucht länger. Nicht der Muskel ist das Problem, sondern die Sehne und der Bandapparat. Das heißt also, ich muss dem Körper die Struktur geben. Und wie gesagt, die Zughilfen, die haben wir schon angesprochen. Ein spezielles Training würde ich da in dem Bereich nicht machen. Felix, was hältst du von Therapieknete? Habt ihr sowas? Benutzt ihr sowas?
Also das ist jetzt was sehr Spezielles, was eigentlich in der Ergotherapie, also in der Physiotherapie für Hände und Füße verwendet wird. Aber es ist ein Teil meiner Empfehlung für Patienten, die Verletzungen oder auch Operationen, die ich an der Hand gemacht habe, definitiv. Ob das jetzt Therapieknete ist, die man sich zuführt, oder ob man einfach Sand nimmt und das sozusagen durch die Hand knetet. Es geht ja um zwei Bewegungen. Es geht um einen Widerstand, den ich brauche, um meine Finger, um meine Beugung zu stärken, brauche ich ja Widerstand. Ja, und das kann ich machen, indem ich was eindrücke. Da ist natürlich Knete praktisch, weil man das durch die Finger so weit durchdrückt oder einfach verformen kann. Ich kann aber genauso gut einen Ball nehmen, einen Schaumstoffball. Ich brauche irgendwas, wo ich einen Widerstand habe. Und das ist halt das, was Knete macht. Man kann Knete manchmal warm machen. Es gibt so thermoplastisches Material, was man warm machen kann, was bei Gelenkschmerzen ganz gut ist. Also ich finde Knete für Gelenkmobilität hervorragend.
Sehr gut. Und Felix, du wirst kaum glauben, ich gucke auf die Uhr, ganz erschreckt, wir haben 18.58 Uhr. Das heißt, von den Fragen, die hier sind, wie gesagt, bekomme ich vom Handtraining dicke Unterarme, ne? Also wenn ich ein Popeye bin, auf jeden Fall. Es entsteht natürlich, wenn man trainiert, dann wirkt der Arm ein bisschen massiver, weil er im Unterarm, ja, wenn man das Hemd hochkrempelt, ne, dann sieht man ein bisschen, ja, so ein bisschen die Muskelspiele am Unterarm, das ist schon ganz gut. Wie gesagt, bei den Zughilfen, ich würde sie nicht komplett verbieten, wenn das Ziel ist, eine maximale Hypertrophie im Rücken zu haben und die Hände bei den letzten zwei Wiederholungen aufgeben, dann kann man sich überlegen, ja, da kann man eine Zughilfe verwenden, aber ich würde das nicht generell machen. Das heißt also, ich komme ins Fitnessstudio, ziehe Zughilfe an und öffne schon den Spind mit der Zughilfe. Also das würde ich jetzt nicht so direkt machen. Und ja, wir sind schon beim Ende. Und deswegen, meine lieben Podcast-Zuhörer, wenn euch das Podcast gefallen hat, ja, liked es bitte weiter. Ansonsten, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr gern unsere Podcasts abonnieren. Und wir freuen uns schon, Felix, wenn wir das nächste Mal wieder bei euch sind. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank und liebe Grüße aus München.